Dennoch kann es sinnvoll sein, auf einzelne Menschen in ihren besonderen Lagen auch besonders zu reagieren, und zwar staatlicherseits. Vielleicht wäre Smith heute für die Extrabesteuerung von SUVs, was ihm eine Rüge der Freifahrtliberalen der Gegenwart eintragen würde. Jedenfalls schlägt er Sondersteuern für Luxuskarossen vor. Wenn das Weggeld für Luxusfuhrwerke, für Kutschen, Postchaisen und so weiter nach Verhältnis ihrer Schwere etwas höher gestellt wird als für Fuhrwerke von unentbehrlichem Gebrauch, wie Karren, Lastwagen und so weiter, so lässt man nur die Unbekümmertheit und Eitelkeit der Reichen auf eine ganz leichte Art dadurch etwas zur Erleichterung der Armen beitragen, dass sie den Transport schwerer Güter durch das ganze Land wohlfeiler machen. Passagen wie diese beweisen, dass Friedrich August von Hayek, der liberale Meisterdenker des 20. Jahrhunderts, recht hat, wenn er das Denken von Smith vor Überinterpretationen und Unterstellungen im Sinne des Laissez-faire in Schutz nimmt, das, wie schon der Ausdruck zeige, Teil der französischen rationalistischen Überlieferung ist und in seinem wörtlichen Sinn niemals von einem der klassischen englischen Nationalökonomen vertreten worden ist. Deren Argumentation war nie gegen den Staat gerichtet oder anarchistisch, was das logische Ergebnis der rationalistischen Laissez-faire-Doktrin ist, sondern es war eine Argumentation, die sowohl die richtigen Funktionen des Staates als auch die Grenzen der staatlichen Tätigkeit darlegte. Der Hinweis Hayeks hat nicht verhindern können, dass die unsichtbare Hand des Gedankenmarktes die Marktgedanken von Smith in staatsfeindliche Richtung gedrängt hat, bis sie bei Milton Friedman und den Chicago Boys ihre einflussreichste wirtschaftstheoretische Vereinseitigung und bei Ronald Reagan und Margaret Thatcher ihre folgenreichste politische Umsetzung erfuhren. Die Existenz des freien Marktes, eher regulative Idee als Tatsachenbehauptung, eher kontrafaktische Annahme in der Art von Rousseaus Naturzustand, den es gleichfalls nie gegeben hat, wurde zur elementaren Voraussetzung jedweder nicht nur wirtschaftlicher Freiheit erhoben. Und die in den beiden Hauptwerken von Smith nur zweimal verstohlen agierende unsichtbare Hand wurde zur unermüdlich tätigen Kraft stilisiert, die aus den Egoismen der Einzelnen das Bestmögliche für die Gesamtheit hervorgehen lasse, beinahe wie einst die ewige Hand der Vorsehung für die beste aller möglichen Welten sorgte. Das Zauberwort moderner Volkswirtschaftler für diese Steuerungswirkung ist Allokation. Das effektivste Steuerungsmedium ist das Geld. Die durch Angebot und Nachfrage ermittelten und in Geld ausgedrückten Marktpreise sorgen für ein natürliches Gleichgewicht, wobei es bei unbefangener Lektüre irritierend wirkt, warum es beim menschlichen Handeln, das stets kulturell kodiert ist, überhaupt auf Natürlichkeit ankommen soll. Vielleicht ist die von Smith wieder und wieder hervorgekehrte Natürlichkeit so etwas wie ein Platzhalter für die Harmonie der Schöpfung, die sich auch beim Wirtschaften erweist, obwohl der liebe Gott sich aus den Geschäften seiner Geschöpfe heraushalten soll. Überzeugender als die Natürlichkeit wirkt heute das Gleichgewicht, das sich Smith zufolge durch den und auf dem Markt herstellt, allerdings auf lange Sicht, mitunter auf sehr lange Sicht. Doch auf lange Sicht sind wir alle tot, wie John Maynard Keynes, Kontrahent von Hayeks und vielleicht der größte Opponent von Smith unter den modernen Ökonomen, einmal gesagt haben soll. Auch Abbé Galiani, ein Zeitgenosse von Smith, verfocht in seiner Schrift über das Geld von 1751 die Gleichgewichtsidee mit einem eher ungewöhnlichen Beispiel. Nehmen wir an, ein Land mit mohammedanischer Religion und Sitte wird in Glaube und Gebräuchen christianisiert. Man wird dort sehr wenig Wein angepflanzt finden, weil es den Mohammedanern verboten ist, Wein zu trinken. Plötzlich wird nun jedoch das zu knappe Angebot den Wein verteuern und die Händler werden anfangen, Wein in großen Mengen von anderswoher einzuführen. Da alle an einem so großen Geschäft beteiligt sein wollen, wird man aber bald so viele neue Weinstöcke anpflanzen und so viel Wein erzeugen, dass, während jeder möglichst reich werden will, am Ende jeder gerade nur seinen gerechten Anteil verdienen wird. So pendeln sich die Dinge aufgrund ihrer inneren Naturgesetzlichkeit immer auf einen Gleichgewichtszustand ein.